Herzlich willkommen zum Podcast der Stadt Mission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte.
Bist du ein demütiger Mensch? Ein paar Sekunden zum Nachdenken. Keine Angst, ich werde jetzt nicht abfragen, zu welchem Ergebnis du bei deinen Überlegungen gekommen bist. Bin ich demütig? Eine schwierige Frage. Ja, fast schon eine Fangfrage, könnte man meinen. Denn komme ich zu dem Ergebnis, dass ich schon ziemlich demütig bin, klingt das schon wieder recht hochmütig. Und ist mein Ergebnis, dass ich ziemlich hochmütig bin, ist das irgendwie auch nicht so toll. Als Christ sollte ich doch schließlich demütig sein, oder? So einige Bibelstellen gibt es dazu. Beispielsweise im Alten Testament, Sprüche 16, Vers 18. Dort heißt es, Stolz führt zum Sturz und Hochmut kommt vor dem Fall. Hochmut kommt vor dem Fall, ein Sprichwort, das praktisch jeder kennt, ob nun Christ oder nicht. Wie wir hier sehen, ist es biblischen Ursprungs und rührt nicht etwa von der Ikarus-Sage her, wie man vielleicht denken könnte. Zur Erinnerung, Ikarus war derjenige, der mit selbstgebastelten und nur mit Wachs verklebten Flügeln bis zur Sonne aufstieg, obwohl er vorher eindringlich davor gewarnt wurde, es nicht zu tun, und dann abstürzte und im Meer ertrank. Stolz führt zum Sturz und Hochmut kommt vor dem Fall. Wer mit dem Begriff Hochmut nicht so viel anfangen kann, dem helfen vielleicht ein paar Synonyme weiter, also Wörter mit gleicher oder ähnlicher Bedeutung. Im Duden findet man dort einige. Stolz, Überheblichkeit, Einbildung, Übermut, Anmaßung, Vermessenheit, Hybris, Arroganz. Begriffe, die uns vielleicht teilweise vertrauter sind, die wir eher mit Inhalt füllen können. Dass Hochmut etwas Schlechtes ist, weiß auch das Neue Testament. So finden wir in 1. Petrus 5, Vers 5, die Hochmütigen weist Gott von sich. Aber er wendet denen seine Liebe zu, die wissen, dass sie ihn brauchen. Eine Warnung und eine Verheißung zugleich. Zum einen die Warnung, dass Gott mit mir nichts anfangen kann, wenn ich hochmütig bin. Ja, dass er mich regelrecht abweist und sich der Gemeinschaft mit mir entzieht, ich ihn nicht mehr erleben und erfahren kann. Und zum anderen die Verheißung, dass er sich genau denen zuwendet, die wissen, dass sie auf ihn angewiesen sind. Die wissen, dass sie Hilfe brauchen, Unterstützung und Wegweisung. Soweit die Theorie. Aber wie sieht das denn jetzt konkret aus, demütig sein, könnte man fragen. Nun, vielleicht hilft es erstmal, wenn man sich ein paar Beispiele vom Gegenteil vor Augen führt. Dazu drei Beispielgeschichten über Hochmut. Geschichte Nummer 1 stammt aus der Bibel und vermutlich kennt sie jeder. Ziemlich am Anfang finden wir die Erzählung vom Turmbau zu Babel. Dort sprechen die Menschen, auf, jetzt bauen wir eine Stadt mit einem Turm, dessen Spitze bis zum Himmel reicht, schrien sie. Dadurch werden wir überall berühmt. Wir werden nicht über die ganze Erde zerstreut, weil der Turm unser Mittelpunkt ist und uns zusammenhält. Der Turmbau zu Babel, hier in einem berühmten Bild von Peter Brügel festgehalten. Eine Geschichte, über die man vielleicht schon fast schmunzeln kann. Lächerlich erscheint uns modernen Menschen das Ansinnen der Menschen damals, einen Turm zu bauen, der bis zum Himmel reicht. Wie soll das gehen? Wie dumm ist das? Und der Künstler bringt es in seinem Bild gut zum Ausdruck. Die Menschen sind nur noch kleine, ameisengroße Arbeiter, mit Ausnahme der etwas größer geratenen, hochmütigen Herrscher im Vordergrund, die den Baufortschritt begutachten. Außerdem, wer genau hinschaut, der erkennt, der Turm steht bereits jetzt schief. Er neigt sich leicht nach links. Der Prunkbau droht den Stadtbewohnern irgendwann auf den Kopf zu fallen und sie zu erschlagen. Außerdem hat Peter Brügel den Turm ganz genau ans Meer gestellt. Das mag aus logistischen Gründen, was den Materialtransport anbelangt, schlau sein, aus statischen aber ganz und gar nicht. Das Vorhaben ist zwangsläufig zum Scheitern verurteilt und tut es letztendlich ja auch. Der Turm sollte damals zum Mittelpunkt werden, zu einem Art Götzenbild der eigenen Fähigkeiten und der Unabhängigkeit von Gott. Ein Versuch, der zum Scheitern verurteilt war. Zweite Geschichte. Dieses Schiff, eine Originalaufnahme, kennt vermutlich jeder. Spätestens seit dem gleichnamigen Film von James Cameron mit Leonardo DiCaprio und Kate Winslet in der Hauptrolle, die Titanic. 1912 erbaut als größtes und modernstes Schiff der Welt in Belfast, Nordirland. Dort gibt es übrigens seit ein paar Jahren ein eigenes Titanic-Museum. Sehr modern, absolut empfehlenswert. Ich hatte die Gelegenheit, es zu besichtigen. Die Titanic galt 1912, als sie erbaut wurde, als unsinkbar. Und weil dem so war, brauchte man ja auch nicht für alle Passagiere Rettungsboote. Fast könnte man sich fragen, warum überhaupt welche an Bord waren. Diesem technischen Meisterwerk menschlichen Genies konnte doch nichts passieren. Und weil dem so war, sollte sie auch so schnell wie möglich den Atlantik auf ihrer Jungfernfahrt nach New York überqueren. Also volle Fahrt voraus in einer sternklaren und nahezu windstillen Nacht. Trotz Eisbergwarnung. Das Ende dürfte allen bekannt sein. Etwa 1500 der 2200 Passagiere und Besatzungsmitglieder ertranken. Obwohl es 2,5 Stunden dauerte, bis das Schiff sank. Und das Meer war absolut ruhig. Wann gibt es das schon mal? Mit genügend Rettungsbooten hätte vermutlich fast niemand sterben müssen. Aber auch wir neigen zu Hochmut. Ich auf jeden Fall. Vermutlich auch ein Grund, warum ich das Thema der Predigt so gewählt habe. Dritte Geschichte, eine sehr persönliche, auf die ich nicht stolz bin. Vor 2,5 Jahren waren wir als Familie in Irland, um unsere älteste Tochter Marlin dort zu besuchen, die mit der christlichen Organisation OM ein IJFD absolvierte. Mit einem Mietwagen fuhren wir durchs Land. An einer unübersichtlichen Stelle entschloss ich mich, in einem Anfall von Überheblichkeit den vor mir kriechenden Trecker zu überholen. Der hinter mir hatte schließlich auch gerade getan und der war Ire und kannte sich hier aus. Ein fast folgenschwerer Fehler. Ein Auto kam entgegen und wir konnten nur noch beide voll bremsen, sonst hätte es gekracht. Nicht nur ein äußerst gefährlicher Moment, sondern auch ein wahnsinnig peinlicher, an den ich mich nicht gerne zurückerinnere. Bis heute weiß ich nicht genau, was mich da geritten hat. Ich konnte mich anschließend jedenfalls nur bei meiner Familie entschuldigen und Gott für die Bewahrung danken. Einige von euch fangen jetzt vielleicht langsam an, erleichtert aufzuatmen und denken, naja, der Turmbau zu Babel ist lange her. Den Bau der Titanic habe ich nicht zu verantworten und riskant überholen tue ich auch nie. Vielleicht bin ich ja gar nicht so hochmütig. Aber Vorsicht, Hochmut zeigt sich nicht nur in offensichtlichen Taten, sondern auch in dem, was wir denken, in dem, was wir reden und manchmal auch in dem, was wir nicht tun. Wie oft schauen wir auf andere herab und erheben uns über sie, in Gedanken, Worten und Taten. Unbewusst erachten wir sie nicht für wert, dass wir uns mit ihnen abgeben. Dazu ein Beispiel aus der Bibel. Zur Zeit Jesu waren die Pharisäer die angesehenen religiösen Führer in Israel, die Frommen, die Guten, die moralisch Überlegenen. Aber gerade an ihnen lässt Jesus kein gutes Haar. In Lukas Kapitel 18, Vers 9 bis 14 erzählt Jesus folgende Geschichte. Jesus erzählte ein weiteres Gleichnis. Er wandte sich damit besonders an die Menschen, die selbstgerecht sind und auf andere herabsehen. Zwei Männer gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer, der andere ein Zolleinnehmer. Selbstsicher stand der Pharisäer dort und betete: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie andere Leute. Kein Räuber, kein Betrüger, kein Ehebrecher und auch nicht wie dieser Zolleinnehmer da hinten. Ich faste 2 Tage in der Woche und gebe von allen meinen Einkünften den 10. Teil für dich. Der Zolleinnehmer dagegen blieb verlegen am Eingang stehen und wagte es nicht einmal aufzusehen. Schuldbewusst betete er: Gott sei mir gnädig und vergib mir, ich weiß, dass ich ein Sünder bin. Ihr könnt sicher sein, dieser Mann ging von seiner Schuld befreit nach Hause, nicht aber der Pharisäer, denn wer sich selbst ehrt, wird gedemütigt werden, aber wer sich selbst erniedrigt, wird geehrt werden. Soweit Gottes Wort. Das Verhalten des Pharisäers kommt mir doch recht bekannt vor, vielleicht euch auch. Wie oft halte ich mich für etwas Besseres, fühle mich moralisch überlegen oder im Recht? Der Pharisäer in dem Gleichnis wäre niemals auf die Idee gekommen, auf den Zolleinnehmer zuzugehen, ihn zu fragen, wie es ihm geht, was ihn so beschäftigt, was er über Gott denkt. Sein Beruf sagte ja schon alles aus. Er fühlte sich moralisch völlig überlegen. Außerdem spendete er von allem, was er hatte, den 10. Teil. Und dann fastete er auch noch 2-mal die Woche. Aus dieser Position heraus konnte er dem anderen, selbst wenn er sich mit ihm abgegeben hätte, maximal den Kopf waschen. Aber niemals die Füße, wie Jesus es gefordert hat. Ich komme mal wieder runter. In diesem Gleichnis geht es ausschließlich um den Hochmut des Pharisäers. Aber natürlich steht auch der Zöllner in der Gefahr, hochmütig auf den Pharisäer herabzusehen, der ja so furchtbar gesetzlich ist, so kalt und so unnahbar. Aber was ist denn nun eigentlich Demut, wird sich mancher jetzt fragen. Als Synonyme finden wir im Duden Ergebenheit, Hingabe, Opferbereitschaft. In seiner ursprünglichen Bedeutung meint Demut dienstwillig, also die Bereitschaft zu dienen. Man kann es auch in die beiden Wörter dienen und Mut unterbrechen. Doch Moment mal, das hört sich doch ein bisschen widersprüchlich an, oder? Dienen und Mut, das passt doch nicht so richtig zusammen. Dass die beiden Begriffe aber durchaus zusammenpassen können, wird daran deutlich, wenn man sich vor Augen führt, dass der Demütige aus freien Stücken erkennt und akzeptiert, dass es etwas gibt, das für ihn unerreichbar ist und höher. Er dient nicht, weil er es muss wie ein Sklave, sondern weil er es will. Für uns Christen ist Gott der Unerreichbare und Höhere. Er hat den Plan und weiß, was das Beste für uns ist. Wenn ich das erkenne und akzeptiere, ist es nur logisch, dass ich versuche, in allen Bereichen meines Lebens nach seinem Willen zu fragen und mich von ihm leiten zu lassen, ja, ihm zu dienen. Nicht, weil ich sein Knecht oder Sklave bin, sondern weil es auch für mich das Beste ist. Und das erfordert durchaus Mut, die Kontrolle über das Steuer seines Lebens abzugeben und jemand anderen anzuvertrauen. Mut, der aber auf Liebe und Vertrauen gründet. Schließlich diene ich nicht einem willkürlichen und egozentrischen Despoten, sondern dem Schöpfer aller Dinge, der es nun mal besser weiß. Natürlich gibt es noch viele ethische und moralische Fragen, wo auch ich nicht gleich weiß, was Gottes Wille ist. Aber anfangen können wir immer mit dem, was uns eindeutig klar ist. Adam und Eva im Paradies war eindeutig klar, von welchem Baum sie nicht essen sollten. Da gab es kein Vertun. Trotzdem ließen sie sich von der Schlange mit ein paar scheinbar logischen Argumenten einwinkeln und meinten, es besser zu wissen. In ihrem Hochmut haben sie sich über die Anweisung hinweggesetzt. Gott hat sie gewähren lassen, die Konsequenzen mussten sie aber selber tragen. Gott stellt es uns frei, es besser zu wissen, unseren eigenen Verstand zum höchsten Richter zu machen. Ob wir uns und unseren Mitmenschen damit einen Gefallen tun, das steht auf einem anderen Blatt. Wir sind nicht perfekt, auch nicht als Christen, die mit dem Geist Gottes ausgestattet sind. Unter Christen wird das ja gelegentlich mal als Argument herangezogen, um eine Meinung zu begründen. Der Geist Gottes hat mir aber ganz genau gesagt, das mag manchmal stimmen, aber da wäre ich immer sehr vorsichtig. Wir müssen demütig bleiben. Ich bin nicht perfekt. Das sollten wir uns immer vor Augen halten. Ganz konkret machen das die Amish. Die Amish sind eine christliche Glaubensgemeinschaft mit ca. 300.000 Anhängern in den USA. Sie leben sehr konservativ und zurückgezogen wie die Menschen vor der Industrialisierung vor 200 Jahren. Die Amish haben eine schöne Tradition, wie ich finde. Ein selbst angefertigter Kilt, eine Steppdecke, wird bei ihnen an nachfolgende Generationen weitergegeben. Kilte gibt es nicht nur bei den Amish, aber ihre haben eine besondere Eigenschaft. Zwei Bilder habe ich mitgebracht und vielleicht entdeckt ihr ja die Besonderheit. Die Decke ist nicht ganz quadratisch. Unten rechts fehlt eine Ecke. Sie ist unvollkommen, wie wir Menschen. Ein Perfektionisten kann das wahnsinnig machen. Ein unvollkommener Kilt als Veranschaulichung unserer eigenen Fehlerhaftigkeit, damit wir demütig bleiben. Noch ein zweites Bild. Wer findet hier den Fehler? Ganz genau. Dieser Kilt ist zwar quadratisch, aber ein Dreieck steht auf dem Kopf. Zum Verrücktwerden. Kommen wir nun zu positiven Beispielen, was Demut anbelangt, und werfen dazu einen Blick in die Bibel. Auch wenn die Pharisäer in der Regel bei Jesus nicht gut wegkommen, gibt es doch eine Ausnahme. Ein Pharisäer, der nicht hochmütig ist, sondern, wie ich finde, echte Demut zeigt. Sein Name Nikodemus. Im Evangelium des Johannes in Kapitel 3 lesen wir von ihm. Nikodemus ist studierter und angesehener Theologe und gehört als Pharisäer zu den absoluten Autoritäten im Land, was ethische, religiöse Fragen angeht. Trotzdem ist er bereit, sich mit einem ungelehrten Straßenprediger auseinanderzusetzen. Er ist auf der Suche nach Gott, nach Wahrheit. Er hat begriffen, dass er noch nicht fertig ist, trotz seiner Bildung und seines Wissens. Er weiß, Gott kann auch durch andere Menschen zu ihm sprechen. Eines Nachts sucht er Jesus zu einem theologischen Gespräch auf. Übrigens ein damals üblicher Zeitpunkt für eine solche Diskussion und keinesfalls ein Zeichen von Feigheit, um nicht zu gesehen zu werden, wie man schnell denken könnte. Er ist offen für Jesu Reden, lässt sich in Frage stellen und zeigt Bereitschaft, seine eigenen Standpunkte zu überdenken. Dass Nikodemus es ernst meint, merkt auch Jesus und erklärt ihm in komprimierter Form das Evangelium. Was Nikodemus letztendlich davon verstanden hat, wissen wir nicht. Allerdings scheint ihn das Gespräch nicht verschreckt zu haben. Noch zweimal taucht er in der Bibel auf. In Johannes 7 lesen wir, dass er Jesus vor seinen Pharisäerkollegen in Schutz nimmt Und bei der Grablegung bringt er 100 Pfund Myrrhe und Aloe zur Salbung des Leichnams. Ob er nach der Auferstehung Christ wurde, bleibt offen, auch wenn man es hoffen darf. Nikodemus zeigt uns, was ein ganz wichtiger Schritt in Richtung Demut ist. Von seinem selbstgebauten, imaginären Thron herabkommen und sich auf Augenhöhe mit dem anderen begeben, ihm zuhören und sich in Frage stellen lassen. Auch Jesus tat das bei den Menschen, mit denen er zu tun hatte. Er begab sich immer wieder auf Augenhöhe, hatte keine Berührungsängste. Er wandte sich allen zu, den Unbedeutenden, den Außenseitern, den Verachteten. Mit verachteten Zöllnern aß er zum Mittag. Er als Mann suchte das Gespräch mit einer fremden Frau, dazu noch eine Ehebrecherin, die gesellschaftlich so isoliert war, dass sie in der Mittagshitze zum Brunnen gehen musste. Den Diener eines römischen Hauptmanns, der der verhassten Besatzungsmacht angehörte, machte er wieder gesund. Kranken und Aussätzigen, die selbst bzw. ihre Vorfahren an ihrem Schicksal schuld waren, so jedenfalls damals die religiöse Überzeugung, wandte er sich heilend zu. Unbedeutende Kinder, die man sonst wegschickte, segnete und umarmte er. Er musste sich dazu hinknien und ihnen auf Augenhöhe begegnen. Alles, was Jesus tat, tat er aus einer engen Verbindung zu seinem Vater. Immer wieder lesen wir, dass er die Stille, die Einsamkeit und das Gebet suchte. Er wusste, dass er darauf angewiesen war, umso mehr wir. Bei aller Demut war Jesus aber kein Weichling. Er machte sich nicht selbst klein und unterwürfig. Das ist ja eine gängige, aber falsche Vorstellung von Demut. Demut hat nichts mit Unterwürfigkeit zu tun. Jesus hatte klare Werte und sagte seine Meinung in aller Deutlichkeit, aber auch in Liebe, jedenfalls denen gegenüber, die bereit waren, von ihm zu lernen und nicht mit Fangfragen aufs Glatteis führen wollten, wie manche Pharisäer. Wer seinen Mitmenschen mit Demut begegnet, wird geachtet, geschätzt und von anderen respektiert. Es wäre schön, wenn Christen so miteinander umgehen würden, aber auch Nicht-Christen so über uns denken würden. Abschließend 5 ganz konkrete Tipps, wie demütiges Verhalten aussehen kann oder wie man vielleicht Demut immer mehr lernen kann. Erstens, wende dich denen zu, denen du dich moralisch, intellektuell oder anders wie überlegen fühlst. Sprich mit ihnen und höre ihnen aufmerksam zu, ohne alles besser wissen zu wollen oder den anderen zu belehren. Damals, zur Zeit Jesus, waren die gesellschaftlichen Außenseiter die Zöllner, die Ehebrecher, Kranken und Behinderten. Heute sind das vielleicht Flüchtlinge, Obdachlose, Drogensüchtige, aber auch der von allen ungeliebte Chef könnte dazugehören. Zweitens, lass andere strahlen und stell dich nicht selbst in den Vordergrund. Selbst dann, wenn du es besser kannst. Das gilt für praktische, handwerkliche Tätigkeiten, ein Lied, ein Musikstück, eine Andacht, eine Bibelarbeit und, und. Drittens, diene nicht, damit es alle anderen sehen oder damit du davon erzählen kannst, um Anerkennung und Wertschätzung zu bekommen. Natürlich brauchen wir Anerkennung und Wertschätzung, aber das sollte nicht unsere Motivation sein. Viertens, entschuldige dich, wenn du einen Fehler gemacht hast, beziehungsweise in einer Sache falsch gelegen hast. Das gilt auch ganz besonders dann, wenn du hierarchisch über demjenigen oder derjenigen stehst, bei dem du dich entschuldigen musst. Es ist ein großer Segen, wenn Eltern sich bei ihren Kindern entschuldigen können und Vorgesetzte bei ihren Untergebenen. Und fünftens, höre auf Gott, der den Durchblick hat und den Plan. Bitte ihn bei allen Fragen, Dingen und Entscheidungen um seine Wegweisung. Nimm dir Zeit, um auf ihn zu hören und suche die Stille. Zu Elia sprach Gott auch im leisen Säuseln des Windes, nicht im Sturm oder Erdbeben. Im lauten Getöse des Alltags können wir Gott schnell überhören, wenn wir die Stille nicht suchen. Zum Schluss zwei Verse aus dem Brief an die Philipper, der Gottes Anspruch an uns Christen gut zusammenfasst. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Amen.